Radiokolleg. Präsentiert von Julia Reuter.
Herzlich willkommen. Immer mehr Bereiche unseres Lebens spielen sich im digitalen Raum ab. Die Corona-Krise hat diese Tendenz noch weiter verstärkt. Die Digitalisierung ist ein zweischneidiges Machtinstrument. Einerseits können sich Menschen in den sozialen Medien vernetzen und Bewegungen von unten anstoßen. Andererseits eignen sich diese virtuellen Räume auch bestens zur Überwachung und Disziplinierung einer Gesellschaft. Mehr über Digitalisierung und Macht hören Sie in Kürze. Darauf anschließend setzen wir unsere Langzeitreihe Datenpunkte im Informationszeitalter fort. Heute steht das Jahr 1981 im Mittelpunkt und somit auch der Chaos Computer Club. In der abschließenden Musikviertelstunde geht es noch einmal um die Vermittlung von neuer Musik, unter anderem mit einem Projekt der Wiener Symphoniker. Im Hauptteil der Sendung dreht sich wieder alles um das Thema Macht. Künstliche Intelligenz dringt immer weiter in unseren Alltag vor. In manchen Situationen übertragen wir diesen Techniken sogar mehr Entscheidungsgewalt als uns selbst. Im vierten und letzten Teil ihrer Reihe über die helle Seite der Macht geht Daphne Ruby den Fragen nach, inwiefern Digitalisierung und künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändern können und ob diese unsere bestehenden Machtstrukturen verfestigen bzw. aufbrechen werden. Orientiert man sich an Science-Fiction-Filmen wie den folgenden, sieht unsere Zukunft eher düster aus.
Look out that window. You had your time. The future is our world, Morpheus. The future is our time.
Agent Smith, ein mächtiger KI-Agent, erklärt dem rebellischen Menschen Morpheus, dass die Zukunft nun den künstlichen Lebewesen gehört. In der Filmtrilogie Matrix haben KI-Systeme die Macht ergriffen. Menschen taugen nur mehr als Energielieferanten. Um sie ruhig zu halten, um sie quasi melken zu können, hat das System der künstlichen Intelligenzen eine Scheinwelt für die Menschen erschaffen, die Matrix. Dort wird ihnen reales Leben vorgegaukelt. In Wahrheit befinden sie sich alle in einem koma-ähnlichen Zustand. Die menschliche Zivilisation sei erbärmlich, so Agent Smith. Die künstlichen Lebewesen hätten diese längst überflügelt.
I say your civilization, because as soon as we started thinking for you, it really became our civilization, which is, of course, what this is all about. Evolution, Morpheus. Evolution.
Die künstliche Intelligenz als nächste Evolutionsstufe.
Es ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass diese KI-Systeme nicht Ursache-Wirkung analysieren, in der Regel also maschinelle Lernsysteme, sondern Muster erkennen aufgrund von Korrelationen. Ja. Auch können diese Maschinen in der Regel kontextspezifische Informationen eben nicht berücksichtigen.
Maschinen sind nicht dazu fähig, für sie neue Situationen richtig einzuordnen, präzisiert Sabine Kössigi, Vorsitzende des Österreichischen Rats für Robotik und künstliche Intelligenz. Das Beratungsorgan der Bundesregierung analysiert Chancen, Risiken und Herausforderungen dieser Techniken. Oft hört man, die künstliche Intelligenz sei uns Menschen in vielem überlegen. Sie könne objektiver urteilen, ja würde uns gar bald ersetzen. Woher kommt diese übertriebene Einschätzung?
Ich glaube, dass es unter anderem auch daher rührt, wir haben eine Maschine und diese Maschine, die kann ich angreifen, da weiß ich genau, wie sie funktioniert und ich weiß sozusagen, das sind handfeste Tatsachen. Während wir Menschen ja Emotionen und Gefühle haben und da wird konstruiert, wir seien subjektiv und nicht eben objektiv, wir seien emotional und nicht rational, während Maschinen sind ganz klar Logik, Rationalität, Mechanik etc.
Der kühlen Analyse der Maschine vertrauen wir mehr als unseren emotionsgefärbten Entscheidungen. Dabei sind genau diese mitunter von Vorteil. KI-Systeme können weder kreativ noch ethisch denken, erklärt Sabine Kössigi. Menschen hingegen seien aufgrund ihres Mitgefühls dazu imstande zu vergeben, bei Straftaten die Umstände zu berücksichtigen und milde walten zu lassen. Wir schreiben Maschinen schon heute eine große Handlungsmacht zu, erläutert die Expertin. In der Medizin setzt man bereits in der Diagnostik auf KI-Systeme. Ihre schnelle Datenverarbeitung könne durchaus hilfreich sein. Sie berge aber auch so einige Risiken. Ein Beispiel: Bei einem Patienten besteht Krebsverdacht. Laut KI-System sei die Wahrscheinlichkeit dafür aber gering.
Wie könnte man sich zum Beispiel dann durchringen zu sagen, ich glaube aber diese Maschine nicht und ordne trotzdem eine sehr teure Biopsie an? Ja? Wenn dann insbesondere vielleicht der Krankenhausbetreiber sagt, naja, wir müssen unsere Kosten minimieren, deswegen haben wir ja ein KI-System eingeschafft, das dann schlussendlich uns bessere Entscheidungen gibt. Und das ist auch wirklich empirisch beobachtbar in den Fällen, wo KI-Systeme, solche Unterstützungssysteme eingesetzt werden, dass es dann zu einer Verschiebung von Verantwortung auf die Maschine kommt und dass man dann sagt, naja, aber pff, ja, also in dem Fall halte ich mich an das Urteil der Maschine.
Ja. Mal abgesehen davon, dass da ja nur Wahrscheinlichkeiten berechnet werden und es gibt ja genug Beispiele, gerade in der Medizin, wo sehr, sehr ja, einzigartige Fälle dann passiert sind und Ärzte aus ihrer Erfahrung, aus ihrer ganz persönlichen, vielleicht irgendwann mal einen Fall gelesen oder gesehen haben, wo das aufgepoppt ist und der sagt dann, bah, das könnte aber doch sein und das geht ja damit verloren.
Genau, überall dort, wo wir ganz viele Beobachtungen haben, können diese Maschinen natürlich sehr gut Vorhersagen machen. Aber überall dort, wo es nur ganz wenige Beobachtungen gibt, gibt es auch sozusagen deutlich mehr Fehler, weil deutlich weniger Sichtbarkeit ist.
KI-Systeme werden mit unseren Daten trainiert. Ihr Wissen stückelt sich aus unseren Erfahrungen zusammen. Hat eine künstliche Intelligenz etwa viele Prostatakrebsfälle analysiert, so wird sie diese Erkrankungsart als besonders häufig einstufen und auch besser diagnostizieren können. René Fortelny, leitender Oberarzt im Wilhelminenspital und Chirurg an der Privatklinik Konfraternität in Wien, weiß, wie wichtig Erfahrungswerte in seinem Bereich sind. Sie ermächtigen eine Ärztin oder einen Arzt, Entscheidungen treffen zu können.
Ohne Entscheidung zu treffen, wird man nicht glücklich werden, weil man ständig unsicher ist. Und das ist eine Grundvoraussetzung, eine gute Entscheidung zu treffen, ist eine gewisse Sicherheit in sich zu haben, in seinem Bereich zu sagen, okay, ich kann es vertreten, ich habe diese Argumente, ich habe mir alles überlegt, ich habe alle Wenn und Aber und Für und Wider durch den Kopf gehen lassen und das berechtigt mich dann auch, die letztendliche Entscheidung zu treffen.
Apropos Letztentscheidung. Es gäbe Situationen, bei denen uns Maschinen nicht helfen können, meint Sabine Kössegi, etwa in ethischen Zwickmühlen. Nehmen wir an, es passiert eine Massenkarambolage mit zahlreichen Verletzten. Nun ist aber zu wenig medizinisches Personal vor Ort, um alle gleichzeitig versorgen zu können. Reiht man jetzt die Schwerverletzten vor oder hält man sich an das Triagekonzept und versorgt zuerst jene mit den größten Überlebenschancen? Derartige Situationen bezeichnet man als Trolley-Problem. Die Triage ist auch in Corona-Zeiten brandaktuell, etwa wenn es zu wenige Intensivbetten und Beatmungsgeräte gibt.
Das heißt, mit solchen Maschinen lösen wir nicht das Problem. Sie können uns auch nicht sinnvoll unterstützen in diesen Entscheidungen, weil wir ihnen sagen müssten, nach welchen Kriterien sie dann schlussendlich ihre Programme, Entscheidungsprogramme ausführen müssten. Der Trugschluss ist, wir könnten diese ganz schwierige Aufgabe an eine Maschine delegieren und das können wir nicht. Das müssen wir als Gesellschaft tun. Wir müssen uns darauf einigen, ob wir so ein Triage-Konzept wollen und wie das dann auszusehen hätte. Und das sind natürlich wahnsinnig schwierige Entscheidungen, wo es wahrscheinlich für jede Alternative ein Für und ein Wider gibt.
Die künstliche Intelligenz wurde von uns Menschen erdacht und entwickelt. Diese Technik lässt uns also sehr mächtig erscheinen. Je fähiger, je überlegener sie dargestellt wird, desto gottgleicher erstrahlt unser Schöpfungsakt. Wenn wir aber gleichzeitig unsere eigenen Entscheidungskompetenzen dadurch immer mehr in Frage stellen, werten wir uns im selben Atemzug ab. Filme wie Matrix verstärken das Bild einer überlegenen KI. Gleichzeitig führen sie uns aber auch unsere Hybris und die damit verbundenen Gefahren vor Augen. Die Algorithmen von KI-Systemen bestimmen schon heute unseren Alltag. Wir übertragen ihnen bereits viel Entscheidungsgewalt, berichtet Sabine Kössegi. Online-Kaufempfehlungen oder Lesetipps. Alles orientiert sich an unserem Suchverhalten.
Wenn Sie immer nur Dinge vorgeschlagen bekommen, die auf Ihren bisherigen Suchanfragen beruhen, dann werden Sie nicht mehr konfrontiert mit Dingen, die Sie vielleicht auch spannend finden würden, aber von denen Sie noch nie gehört haben. Ja? Hier verschwimmt sozusagen Entscheidungsunterstützung und Vorentscheidung, weil Ihr Alternativenraum vorher schon eingeschränkt wird.
Sabine Kösegi empfiehlt immer wieder, den Suchverlauf samt Cookies zu löschen. Damit würden sich einem überraschende Online-Pfade eröffnen. In unserer Blase werden wir nicht mehr mit anderen Meinungen und Weltanschauungen konfrontiert. Genau das ist aber das Herzstück einer Demokratie samt ausgewogener Machtverhältnisse.
Wir haben Mainstream-Meinungen, wir haben Mainstream-Einschätzungen, Analysen, die absolut wichtig sind. Das ist vollkommen außer Zweifel.
Reflektiert der Jurist und Publizist Andreas Thomasser. Eine Gesellschaft einigt sich auf gewisse Werte und ethische Prinzipien. Etwa, dass alle Menschen gleich viel wert sind und Diskriminierungen nicht geduldet werden.
Wenn allerdings für abweichende Meinungen dann der Termini oder die Zuschreibung Verschwörungstheorien gebraucht wird, so ist meine Meinung, dass heutzutage sich weniger die Frage stellt, nämlich im Sinne von militärischem oder polizeilichem Gewalteinsatz, wer Macht ausübt, sondern Macht, und zwar im medialen, präsenten Sinn, übt aus meiner Sicht heutzutage derjenige oder üben diejenigen aus, die die Definitionshoheit haben darüber, was eine Verschwörungstheorie ist, beziehungsweise die abweichende Meinungen zu Verschwörungstheorien, verschwörungstheoretischem Gedankengut etc. erklären, definieren können. Das ist heutzutage Macht.
Eine heikle Diskussion. Einerseits ist es demokratiepolitisch gefährlich, einen Gegner sofort als Verschwörungstheoretiker abzustempeln. Andererseits kursieren im Netz auch viele Falschnachrichten, die oft gar nicht auf den ersten Blick als solche erkennbar sind. Twitter kennzeichnet oder löscht bereits gewisse Fake News, etwa im Zusammenhang mit Corona. Ebenfalls betroffen sind allerdings umstrittene Aussagen, bei denen die Glaubwürdigkeit bloß angezweifelt wird. Facebook geht einen anderen Weg, bisher. Nachdem Angestellte des Konzerns angesichts der Rassismusdebatte mehr Kontrolle gegenüber hetzerischen Postings einforderten, erklärte Gründer Mark Zuckerberg, seine Meinung nochmals zu überdenken. Gleichzeitig warnte er, dass Facebook auf diese Art theoretisch auch Postings löschen könnte, die dem Unternehmen einfach inhaltlich nicht gefallen. Man müsse mit Zensur sehr behutsam umgehen.
Die Frage ist, wie können wir gesellschaftliche, soziale, rechtliche Institutionen schaffen, die diese Qualitätssicherung auch in diesem Social-Media-Bereich sicherstellen? Ja? Und was ist dafür aufzugeben? Das ist abzuwägen. Diesen Diskurs müssen wir dringend führen, weil wir mit diesen Technologien mittlerweile unsere demokratischen Wahlen gefährden.
Auch klassische Medien filtern ihre Informationen, fügt Sabine Kösegi hinzu. Das könne ein Qualitätsmerkmal sein. Sofern Journalisten zuvor gründlich recherchieren, woher die Informationen stammen, welche Interessen dahinter stecken und dabei möglichst objektiv berichten. Medien erfüllen als vierte Säule eine wichtige Funktion in der demokratischen Gewaltenteilung. Sie sollen überwachen, dass die Macht in der hellen Sphäre verbleibt und nicht zum dunklen Ufer des Missbrauchs abgleitet. Damit üben Medien gleichzeitig auch selbst großen Einfluss aus. Mit Zuschreibungen wie Diktator oder Regime auf der einen und Präsidentin oder Vorzeigestaat auf der anderen Seite, werden vorgefertigte Bilder in den Köpfen des Publikums erzeugt, ohne dass dieses den Artikel überhaupt noch zu Ende lesen und sich seine eigene Meinung bilden konnte. Digital wie analog lautet das Credo:
Gewaltenteilung und Kontrolle. Objektivität, Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Die Begründungspflicht, das ist ganz, ganz wesentlich. Die Begründungspflicht letztlich auch für Redaktionen. Warum was nicht gesendet wurde, gesendet wurde, so gesendet wurde.
Unterstreicht der Jurist Andreas Thomasser, der zu Macht, Herrschaft sowie Meinungsfreiheit forscht und publiziert. Diese Kontrollleitlinien gelten nicht nur für die Medien.
Das ist das politische Büro bei einem Landesrat. Das ist das Beispiel Sportverein. Das ist die Kirche. Begründungspflicht. Und nicht sozusagen immunisieren, entheben mit Plattitüden, das haben wir immer schon so gemacht, das ist Usus, das wird nicht hinterfragt etc. Ja, um das geht's letztlich.
Die vierte Säule wackelt. Gratisangebote im Internet setzen klassische Medien zusehends unter Druck. Zur selben Zeit wenden sich Politikerinnen und Politiker vermehrt über die sozialen Medien direkt an die Bevölkerung.
Und das macht zum Beispiel die Demokratie demokratischer. Das heißt, Zugänge zu Diskursen sind heute einfacher. Sie können sich heute mit einem E-Mail-Account irgendwo anmelden und dann können Sie bloggen, können Sie überall in jeder Kommentarspalte sich beteiligen, twittern, was weiß ich.
Andererseits können sich Politikerinnen und Politiker auf digitalen Plattformen auch inszenieren, ohne sich den kritischen Fragen der Presse stellen zu müssen, ohne direkten Faktencheck, ergänzt Philipp Manoff, Politikwissenschaftler an der Universität Bremen.
Dadurch sind aber Vermittlungsinstanzen wie Parteien, Presse, Journalisten, auch Parlamente haben sehr, sehr viel weniger Macht als vorher. Die Diskurse sind viel chaotischer, volatiler, anarchischer, ungesteuerter, dezentraler. Das hat eine ganze Reihe von Folgen. Eine Folge ist zum Beispiel, dass die Diskurshoheit, die vorher im Zwischenspiel zwischen Journalisten, Professionellen und Politiker stattgefunden haben, dass das weg ist. Man kann zum Beispiel sagen, die Macht ist ins Netz diffundiert.
Dort präsentiert sie sich mitunter noch stärker über Bilder, die oft nachbearbeitet oder gefälscht sind, beobachtet Norman Schätz. Er hat Soziologie studiert, dann aber auf den Beruf des Fotografen umgesattelt. Sein Spezialgebiet? Hochzeiten. Menschen gut dastehen zu lassen, das ist sein täglich Brot.
Ich buche keinen Fotografen, ja, um die Wahrheit zu sehen. Da genügt der Onkel Fritzi mit der Videokamera auch. Ja. Wenn ich einen professionellen Fotografen buche, mit Assistenten, ja, der noch einmal dann eine Woche lang Fotos retuschiert hat, ja, will ich perfekte Fotos haben. Ja. Und das ist ja auch ein Zeichen von Macht. Ja. Wenn ich Fotos zeigen kann, halt, ja, oder die Hochzeit an sich ist auch ein Machtinstrumentarium. Halt, ja. Wie viel Macht ich hatte eigentlich, über mich, über meinen Körper, halt, ja, oder über finanzielle Macht. Ja. Ich konnte mir leisten, ja, was anderes nicht leisten konnte, die tollsten, teuersten Locations halt, ja, im fünfstelligen Bereich hinauf, halt, ja, oder sechsstelligen Bereich. Ja.
Norman Schätz' Bilder werden auch munter in den sozialen Medien geteilt. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht birgt die Digitalisierung Potenziale in beide Richtungen. Einerseits können sich Menschen vernetzen und Druck von unten auf die Mächtigen ausüben, wie es derzeit etwa in Hongkong, aber auch bei den weltweiten Antirassismus-Protesten passiert. Andererseits eignen sich diese Techniken auch zur Verfestigung etablierter Machtverhältnisse. Das Risiko im digitalen Raum.
Sie können auch verfolgt und geortet werden. Also es hat einfach beide Seiten und man wird sehen, wer das in welcher Weise nutzen kann.
Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Autorin des Buchs »Die helle und die dunkle Seite der Macht«.
Ob wir in Richtung totale Überwachung gehen oder ob wir in Richtung einer Veränderung der Gesellschaft, des Umgangs mit der Natur und den Ressourcen und auch der sozialen Unterschiede gehen. Es gibt ja viele Hoffnungen, dass es zu einer Wende in Richtung mehr Menschlichkeit kommt, aber es gibt auch viele Befürchtungen, dass wir in Richtung Überwachungsstaat gehen.
Wenn wir jetzt diese neuen Technologien, KI-Technologien heranziehen, dann eignen sich diese schon sehr, sehr gut, um genau das, also diese Formen der Überwachung, der Kontrolle, der Disziplinierung anzuwenden.
Sabine Kössegi, Vorsitzende des Österreichischen Rats für Robotik und Künstliche Intelligenz, gemahnt an Michel Foucault und seine Theorie des Panoptismus. Der Philosoph beschreibt einen zentralen Beobachtungsturm, der die Menschen in geschlossenen Anstalten wie Gefängnissen, Fabriken oder Psychiatrien rund um die Uhr überwacht und damit auch diszipliniert.
Und was das Spannende daran ist, ist eigentlich, dass die Menschen, die dann in diesen Räumen oder Fabrikszellen oder Gefängniszellen sind, die Kontrolle internalisieren, weil sie zu keinem Zeitpunkt wissen, ob sie tatsächlich überwacht werden. Und jetzt verhalten sie sich so, als ob sie überwacht werden würden. Das ist also eine ganz effiziente Form der Überwachung und Kontrolle.
Foucaults philosophische Schrift »Überwachen und Strafen« wurde 1975 publiziert. Seither hat sich die Technik stark weiterentwickelt. Heute können Menschen auch unter freiem Himmel auf Schritt und Tritt kontrolliert werden. In China wird die Bevölkerung für gutes Verhalten im Sinne der Staatsideologie belohnt und für abweichende Handlungen bestraft. China treibt es mit seiner Überwachung auf die Spitze. Entsprechende Entwicklungen seien aber in abgeschwächter Form weltweit zu beobachten, schildert Sabine Kössegi.
Das ist im Gesundheitssystem. Ich gebe Bonuspunkte her, wenn sich Menschen gesund ernähren oder Sport betreiben und die zahlen dafür halt weniger Prämie etc. Aber das geht eben hin bis zu tatsächlicher Überwachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über jede ihrer einzelnen Aktionen oder Schritte und so weiter.
Menschen lassen sich allerdings auch freiwillig überwachen, sei es um das eigene Ess- oder Fitnessverhalten zu dokumentieren oder gleich den gesamten Tagesablauf online mit dem Bekanntenkreis teilen zu können. Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, auch die Big Five genannt, gelangen so an einen riesigen Datenschatz, den sie auswerten und ökonomisch verwerten. Dadurch verfestigt sich ihre weltweite Machtstellung auf dem Markt. Ein Gedankenspiel. Eine Journalistin berichtet kritisch über Google, legt sich also mit der meistbesuchten Website der Welt an. Als Folge reiht Google sämtliche Artikel der Journalistin auf Seite 15 der Suchergebnisse. Kaum ein Mensch klickt sich bis dahin vor. Die Journalistin und ihre Arbeit sind im Netz quasi nicht mehr auffindbar. Ein existenzielles Todesurteil in Zeiten der Digitalisierung. Genau deswegen braucht es klare Regulierungen, die Missbrauch und Allmachtsfantasien in die Schranken weisen, sagt Sabine Kössegi, die auch Mitglied der High-Level Expert Group on Artificial Intelligence der Europäischen Kommission ist.
Wir entwickeln KI-Systeme, die ganz hohen ethischen Standards entsprechen, wo all diese Fragen auch tatsächlich wirklich mit berücksichtigt und überlegt sind. Und gehen auch so weit, dass wir ganz klare Regulierungen dazu machen in Europa, um sicherzustellen, dass wir hier Menschen, die in Europa leben und konsumieren, schützen in ihren fundamentalen Rechten.
Die Datenschutzgrundverordnung ist ein erster Schritt in diese Richtung. Um den tendenziellen Größenwahn von Facebook, Google und Co. einen Riegel vorzuschieben, braucht es die vereinte Macht der gesamten EU. Doch je einflussreicher diese Konzerne werden, je weniger alternative Angebote es gibt, desto schwieriger gestaltet sich die Kontrolle. Hinter all dem stehen allerdings Menschen. Diese Technik sei weder gut noch böse. Es komme immer darauf an, wie und wozu man sie gebraucht, so die Expertin. In einigen Bereichen seien uns KI-Systeme überlegen. Sie ermüden nicht und sind fähig, große Datenmengen zu erfassen sowie zu berechnen. Damit helfen sie beispielsweise dabei, Energiekosten zu reduzieren oder bürokratische Prozesse zu beschleunigen. Auf anderen Gebieten würden sie aber nicht mal ansatzweise an den Menschen heranreichen. Etwa was Kreativität, Ethik, Erfahrung, Intuition oder breit gefächertes Denken betrifft. Sabine Kössegi kehrt zu einem medizinischen Beispiel zurück.
Wenn man sowohl Experte als auch System gemeinsam dann, also beide Expertisen nutzt, kommt man insgesamt zu einer noch sichereren Entscheidung. Das heißt, idealerweise haben wir ein KI-System, das uns in der Entscheidung unterstützt und aber einen sehr guten Radiologen, der die Bilder auch ansieht und dann quasi beide Systeme, menschliche Experte, KI-System nutzen, um zu einer Entscheidung zu kommen.
Die letzte Entscheidung müsse immer dem Menschen obliegen, betont Sabine Kössegi. Werden KI-Systeme die etablierten Machtstrukturen verfestigen? Immerhin wurden sie von einflussreichen Playern entwickelt. Oder können digitale Techniken doch verkrustete Hierarchien aufbrechen?
Naja, schauen Sie, diese Systeme haben ja an sich gar keine Macht, ja, sondern die Nutzerinnen und Nutzer, die sie für bestimmte Zwecke einsetzen.
Wir müssen uns als Gesellschaft entscheiden, wie wir mit dieser Technik umgehen wollen, ob wir sie selbst benutzen, ob wir an der Wahlurne oder auf Demonstrationen gegen bestimmte Entwicklungen protestieren, ob wir uns Missbrauch beugen oder ob wir selbstermächtigt und machtkompetent auf Gefahren wie Chancen reagieren.
Eine Technologie an sich kann für ganz ethische, sinnvolle, positive Zwecke entwickelt worden sein und dann aber zum Beispiel sehr falsch oder missbräuchlich angewendet werden. Ja? Oder kann schlecht trainiert werden mit falschen Daten, mit unzulänglichen Daten etc. Und aus diesem Grund, glaube ich, wäre es falsch zu sagen, eine Technologie an sich könnte Machtverhältnisse erhärten, sondern die Nutzung von Technologien kann das tun. Und das tun in der Regel Menschen.
Die helle Seite der Macht. Rehabilitierung eines Phänomens. Sie hörten eine Reihe von und mit Daphne Ruby. Eine Literaturliste zur Reihe und weiterführende Links erhalten Sie beim Ö1-Service.